Das Arztgespräch, der Podcast von Ärzten für Ärzte und für interessierte Menschen, die sich eine Meinung bilden wollen zu Themen, die uns Ärzte im Praxisalltag beschäftigen.
Unser Thema heute, eine Miniserie, die Zukunft des Gesundheitssystems, Teil 1, die Entwicklung des Gesundheitssystems. Mein Name ist Christian Sommerbrot, Facharzt für Allgemeinmedizin und Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Und mein Name ist Christian Köhler, ebenfalls Facharzt für Allgemeinmedizin und auch Hausarzt in einer Gemeinschaftspraxis in Wiesbaden.
Hallo Christian.
Hallo Christian. Mensch, da haben wir jetzt ja einiges vor heute, ne? Und in den nächsten Folgen.
Ja, wir haben das Thema ja vorbereitet. Wir wollten uns mit der aktuellen Gesundheitsreform beschäftigen. Und die Fragen, die sich da aufgetan haben, waren so komplex, dass wir die jetzt einfach nicht in eine Episode quetschen wollten. Und so starten wir heute eine Miniserie mit einem ersten Schritt und rollen das ganze Thema tatsächlich von ganz vorne auf, indem wir mit dem Gesundheitssystem und der Entwicklung des Gesundheitssystems beginnen.
Genau, es sind ja einige Probleme, die jetzt in der Zukunft auf uns zukommen und einige Probleme, die wir jetzt schon aus der Vergangenheit kennen. Wir haben also steigende Kosten im System, wir haben demografischen Wandel, dem wir ausgesetzt sind, wir haben fehlende Fachkräfte und dieses ganze System ist daher natürlich diesen Herausforderungen nur schlecht gewachsen und braucht deshalb Reformen. Diese Reformen werden politisch jetzt auf den Weg gebracht, beziehungsweise die Versuche werden gestartet. Und um das Ganze ein bisschen zu erklären, wo das ganze System herkommt, wie es entstanden ist, schauen wir uns, wie gesagt, in dieser ersten Folge einmal an, wie das System entstanden ist. Und in den folgenden Episoden werden wir uns dann den Gesundheitsreformen der Bundesrepublik seit 1945 widmen und werden dann den Bogen schlagen zu den aktuellen Reformen, um die Problematik ein bisschen detaillierter aufbreiten zu können. Und dabei wünschen wir jetzt allen Zuhörern schon mal viel Spaß.
Die Grundlagen des deutschen Gesundheitssystems gehen bis auf das Mittelalter zurück. Schon in Handwerkszünften gab es Vorformen einer solidarischen Krankenversicherung. Damals zahlten Zunftmitglieder Beiträge in eine gemeinsame Kasse ein, falls sie wegen einer Erkrankung in Not gerieten. Ende des 18. Jahrhunderts entstanden dann Vorläufer heutiger Sozialversicherungen, die Knappschaften, als berufsspezifische Versorgungssysteme der Bergleute. Parallel bauten die Städte im Zuge der Urbanisierung ihre Krankenversorgung zunächst in Form von Hospitälern aus. Diese Hospitäler waren eine Art Pflege- bzw. Altersheim mit einer gewissen medizinischen Grundversorgung für die Armen der Städte. Diese Hospitäler bzw. Krankenhäuser hingen meist von der Gunst und den Mitteln des Landesherrn bzw. der jeweiligen Stadt ab. Es war also eher eine Art erweiterter Nachbarschaftshilfe, weniger eine gesundheitliche Absicherung der Menschen. Eine erste Änderung stellt die preußische Gewerbeordnung 1845 dar, die es den Gemeinden erlaubte, sogenannte Ortskrankenkassen einzuführen und ortsansässige Arbeiter und Gesellen zum Eintritt zu zwingen, eine Art Vorläufer der Versicherungspflicht. Eine einheitliche Gesetzgebung all dieser Vorformen sozialer Absicherung wurde dann schließlich 1881 auf den Weg gebracht. Wegen des wachsenden Einflusses der Arbeiterbewegung und anderer sozialer Strömungen sah sich Kaiser Wilhelm I. auf Druck des Reichskanzlers Bismarck veranlasst, die kaiserliche Botschaft zu verfassen, die zur Eröffnung des 5. Reichstages 1881 verlesen wurde. Wesentlicher Inhalt der kaiserlichen Botschaft war die Absicherung für Arbeiter gegen die wirtschaftlichen Folgen von Krankheit, Unfall, Invalidität und die finanzielle Not im Alter. 1883 wird schließlich die allgemeine Krankenversicherung per Gesetz eingeführt, um Arbeiter in Industrie, Handwerk und Kleingewerbe abzusichern. Sie enthält unter anderem den Rechtsanspruch auf kostenlose ärztliche Behandlung, auf Arzneimittel, Hilfsmittel, Krankengeld ab dem 3. Tag, Sterbegeld, Krankenhausbehandlung und der Wöchnerinnenschutz in Form von Mutterschaftshilfe. Ein Drittel der Krankenkassenbeiträge damals trug der Arbeitgeber, zwei Drittel der Arbeitnehmer. Heute ist das Verhältnis 50-50. Deutschland gilt damit als das erste Land, das ein nationales Sozialversicherungssystem eingeführt hat. Vereinheitlicht wird die Bismarcksche Sozialgesetzgebung, wie sie heißt, am Ende des 19. Jahrhunderts durch die gesetzliche Unfallversicherung 1884, die Rentenversicherung 1889, die Arbeitslosenversicherung für Arbeiter und Angestellte 1927 und schließlich die Pflegeversicherung, die erst 1995 beschlossen wird. Die gesetzlichen Vorgaben zu diesen 5 Zweigen der Sozialversicherung finden sich in den Sozialgesetzbüchern.
Mensch, das waren jetzt 140 Jahre GKV-System, Gesundheitssystem Deutschland. Das war ja schon erfolgreich, hat auch den Krieg überlebt.
Ja, ne? Schon eine 140-jährige Erfolgsstory, gesetzliche Krankenkasse.
Ja, das ist irre. Aber was war denn eigentlich die Motivation damals, dieses System einzulegen? Wir reden ja eigentlich vom Kaiserreich noch. Das war jetzt nicht so, dass die sich auch einen Fuß ausgerissen haben, um dafür zu sorgen, dass der Bevölkerung gut geht.
Ja, das stimmt. Ja, das war so. Das Deutsche Reich gab es jetzt, war ja relativ jung, waren ja gerade 10 Jahre nach Gründung. Und klar ist das nicht geschehen aus Freundlichkeit gegenüber der Arbeiterklasse, sondern weil diese Arbeiterklasse sich ja im Rahmen der Industrialisierung gerade in den Städten stark organisiert hat auch. Es war die Zeit der Gründung der Sozialistischen Arbeiterpartei so in der Ära. Und man hat einfach Angst gehabt vor revolutionären Strömungen hier. Und um dem Ganzen ein bisschen das sozial zu befrieden, wurde dann eben einfach diese Krankenversicherung damals gesetzlich beschlossen, die ja auch nur ungefähr für 10% der Bevölkerung damals galt letztlich. Heute sind es ja, muss man sagen, nach 140 Jahren annähernd 100% der Bevölkerung, die krankenversichert sind.
Ja gut, krankenversichert, gesetzlich versichert 90 und privatversichert 10%. Aber das Modell ist ja jetzt ein deutsches Modell. Da haben wir ja auch noch durchaus andere Modelle, wie das staatliche Gesundheitssystem in England oder so ein rein privates System in den USA.
Genau, also in England ist ja das Gesundheitssystem, wie du gesagt hast, staatlich finanziert. Das heißt, da gibt es den NHS, das ist der National Health Service, also nationaler Gesundheitsdienst, der dann mit zweckgebundenen Steuern finanziert wird. Und da erfolgt die medizinische Versorgung über öffentliche Versorgungseinrichtungen und ist für jeden Bürger quasi kostenlos. Das Ganze, habe ich auch gelesen, nennt sich das Beveridge-Modell im Gegensatz zum Bismarck-Modell, dem Sozialversicherungssystem in Deutschland. Und dann natürlich das rein marktwirtschaftliche Gesundheitssystem in den USA, was komplett privatwirtschaftlich finanziert ist. Das heißt, es gibt da keine Versicherungspflicht. Die Gesundheitsversorgung, die erfolgt nur durch private Anbieter. Und das ist ja auch etwas, was dieses System tatsächlich für die meisten schlecht erschwinglich macht.
Ja, und die Probleme sehen wir ja jetzt auch in beiden Gesundheitssystemen. Das englische Gesundheitssystem ist völlig unterfinanziert. Die Ärzte und die Pflegekräfte sind sehr schlecht bezahlt. Es fehlt massiv Personal und es gibt da kaum eine Eigenmotivation, die Patienten zu versorgen, außer dem medizinischen Ethos, weil die Leute damit kein Geld verdienen können. Umgekehrt ist in Amerika genau das Gegenteilige. Da müssen die Leute halt Geld auf den Tisch legen und wir haben da durchaus viele Familien, die bankrott gehen, weil sie sich die Gesundheitskosten, die durch Unfall oder Krankheit entstehen, gar nicht mehr leisten können.
Genau, ja. Um zurückzukommen auf unser System hier, das zentrale Funktionsprinzip dieser gesetzlichen Krankenversicherungssystems bei uns ist ja das Solidaritätsprinzip. Weißt du denn, was das genau ist?
Naja,
also natürlich weißt du das.
Ja, aber es lässt sich ja relativ einfach zusammenfassen. Es ist das Grundprinzip einer jeden Versicherung. Es sind viele Menschen da, die Versichertenbeiträge zahlen und die Zahlungen sind so austariert, dass immer ein gewisser Anteil von Menschen die Leistung der Versicherung brauchen und das muss damit finanziert werden. Ob das jetzt die Autoversicherung oder die Krankheitsversicherung, das spielt eigentlich in diesem Fall tatsächlich keine Rolle.
Das stimmt, ja. Jeder hat den gleichen Anspruch auf medizinische Versorgung, auf Lohnfortzahlung, unabhängig von Einkommen und Beitragshöhe. Und es gibt ja auch im gesetzlichen Krankenversicherungssystem sind ja ungefähr 57 Millionen aktive Mitglieder und 20 Millionen Menschen sind als Familienangehörige beitragsfrei mitversichert. Wie sich das System jetzt genau finanziert, das können wir uns ja jetzt mal anhören.
Das System der Finanzierung der gesetzlichen Krankenversicherung in Deutschland ist ein beitragsfinanziertes System. Es finanziert sich im Wesentlichen durch einkommensabhängige Beiträge ihrer Mitglieder und den Arbeitgebern. Alle Bürger sind verpflichtet, sich in einer gesetzlichen Krankenkasse zu versichern, solange sie brutto nicht mehr verdienen als die sogenannte Versicherungspflichtgrenze. Die beträgt dieses Jahr 66.600 Euro. Wer mehr verdient, kann sich in einer privaten Krankenversicherung versichern. Man kann aber auch in der GKV bleiben, also in der gesetzlichen Krankenversicherung. Wenn man über dieser Versicherungspflichtgrenze liegt, dann ist man freiwillig gesetzlich versichert. Zurzeit liegt der Beitragssatz zur gesetzlichen Krankenversicherung bei 14,6% der beitragspflichtigen Einnahmen. Die Hälfte des Beitragssatzes, also 7,3%, trägt der Arbeitnehmer, die andere Hälfte der Arbeitgeber. Beitragspflichtige Einnahmen sind beispielsweise das Arbeitsentgelt, Renten der gesetzlichen Rentenversicherung, Versorgungsbezüge aus Betriebsrenten, Einkommen aus selbstständiger Tätigkeit, also im Prinzip alle Einkünfte, die auch in der Steuererklärung angegeben werden, auch Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung oder aus Kapitalerträgen. Diese Beiträge werden aber insgesamt nur bis zur sogenannten Beitragsbemessungsgrenze erhoben, die aktuell bei 59.850 Euro jährlich liegt, also knapp 5.000 Euro im Monat. Alle Einnahmen über dieser Beitragsbemessungsgrenze werden nicht zur Beitragsbemessung herangezogen. Zu den Beiträgen der gesetzlichen Krankenkassen kommt ein jährlicher Bundeszuschuss aus Steuergeldern. Der liegt aktuell bei 14,5 Milliarden Euro. Und diese Beiträge der Krankenkassen und der Bundeszuschuss werden in den Gesundheitsfonds abgeführt. Dieser Gesundheitsfonds wurde 2009 eingeführt mit dem GKV-Wettbewerbsstärkungsgesetz. Aus dem Gesundheitsfonds erhalten die Krankenkassen dann die Mittel zurück, die sie benötigen, um die Leistungen für ihre Versicherten zu finanzieren. Bei diesen Zuweisungen an die Krankenkassen handelt es sich um eine einheitliche Grundpauschale pro Versicherten plus Zu- oder Abschlägen, die von verschiedenen Faktoren abhängen, wie beispielsweise dem Alter, dem Geschlecht oder den Vorerkrankungen der Versicherten einer Krankenkasse. Diese Zu- oder Abschläge zu der einheitlichen Grundpauschale nennt man Risikostrukturausgleich, da er die unterschiedliche Risikostruktur der Versicherten berücksichtigt. So wird sichergestellt, dass Krankenkassen nicht dadurch benachteiligt werden, dass sie viele chronisch Kranke oder Mitglieder mit niedrigem Einkommen und entsprechend geringen Beitragszahlungen versichern. Krankenkassen mit älteren und kränkeren Versicherten erhalten dementsprechend mehr Finanzmittel als Krankenkassen mit vielen jungen und gesunden Versicherten.
Interessant finde ich ja diese Idee mit dem Fonds, die ja dafür sorgt, dass die Krankenkassen tatsächlich eine gleichmäßige Vergütung haben und nicht eine Krankenkasse, die viele junge Gesunde hat, bevorzugt ist, weil sie weniger Geldmittel bereitstellen muss für die Versorgung, im Gegensatz zu einer Krankenkasse, die viele Kränkere hat. Und um das gerecht zu verteilen, hat man ein sehr komplexes Konstrukt aufgebaut, das völlig im Hintergrund läuft. Das kriegt eigentlich kein Mensch richtig mit. Niemand weiß, was der Gesundheitsfonds ist.
Also eigentlich ist es ja nur so eine Geldsammelstelle, ne? Wo dann die Beiträge abgeführt werden. Und dann kommt dieser Bundeszuschuss noch dazu. Das waren gesetzlich festgeschrieben 14,5 Milliarden jährlich und ist jetzt in 2021 auf 28 Milliarden angestiegen. Das waren viel Corona-Zuschüsse und Corona-Mehrausgaben. Und natürlich auch hat man befürchtet, dass es konjunkturelle Einbrüche gibt und deshalb die Beitragssätze, nicht, um diese nicht erhöhen zu müssen, ist der Bundeszuschuss entsprechend groß ausgefallen, weil man schon damit gerechnet hat, dass da ein erhebliches Defizit seitens der Kassen auch bestehen könnte.
Ja, aber da muss man natürlich sagen, da sind wir jetzt auch bei diesen ganz aktuellen Problemen, die wir haben, die immer mehr zutage treten. Das ganze System trägt sich nicht mehr aus den Einnahmen über die gesetzliche Krankenversicherung, sondern es sind mittlerweile erhebliche Zuflüsse vom Steuerzahler notwendig, um da die Beiträge stabil zu halten und das System überhaupt finanzierbar zu halten.
Und da dieser Bundeszuschuss in 2023 ja nicht so hoch ausfallen soll wie letztes Jahr, das ist dieses berühmte 17-Milliarden-Loch, ne, von dem man immer spricht dieses Jahr, dass eben einfach dann nur noch diese 14,5 Milliarden an Bundeszuschuss in den Gesundheitsfonds geht.
Ja, aber das ist ja genau der spannende Punkt, das fehlende Geld, das jetzt durch Runterregulierung der Leistungserbringer vor allen Dingen versucht wird, wieder einzuspielen. Also geht man jetzt vor allen Dingen an die Krankenhäuser und an die Ärzte ran und versucht dadurch durch Kosteneinsparungen wesentliche Finanzmittel wieder freizusetzen. Und damit wird das Risiko schon auch auf die Leistungserbringer im System verlagert.
Genau, und dann kommen wir nämlich damit auch, schöner Übergang übrigens, zu den Leistungserbringern. Das ist nämlich so eine weitere Besonderheit des deutschen Gesundheitssystems, ne? Dass da also die Ärzteschaft unterteilt wird in eine ambulante und eine stationäre Versorgung. Das nennt man immer dann die Sektoren. Und das ist ja auch schon so ein bisschen in der Historie begründet, was wir am Anfang im ersten Beitrag gehört haben, dass ja schon vor 150, 200 Jahren Krankenhäuser finanziert wurden oder errichtet wurden von Klöstern, von kirchlichen Trägern, von Städten, von Lehensherren, während die ambulante Versorgung quasi als Sektor schon damals entstanden ist durch einfach freie Ärzte, die sich nur bürgerliche im Prinzip damals leisten konnten.
Also der wesentliche Faktor ist eigentlich im 19. Jahrhundert gewesen. Also fast alles, was wir medizinisch so kennen, wie wir es heute kennen, auch das Krankenhaus in seiner Struktur, die Hygiene, die verschiedenen Fachbereiche, das sind alles eigentlich oder liegt begründet im 19. Jahrhundert. Und genauso eben auch die Tatsache, dass viele Ärzte ihre Ausbildung im Krankenhaus beginnen und wenn sie dann eine gewisse fachliche Expertise, also den Facharzt erreicht haben, sich dann niedergelassen haben oder selbstständig wurden und das Krankenhaus verlassen haben.
Also diese Art der Sektorentrennung hat sich auch bis heute durchgezogen im System. Heute unterscheiden sich diese beiden Sektoren, die ambulante und die stationäre Versorgung, im Wesentlichen durch die Art der Vergütung.
Ja, das ganz im Wesentlichen durch die Vergütung. Das ist eigentlich das Hauptproblem. Ja, denn das Regelwerk, die Vergütung bestimmt ganz wesentlich die Art der Arbeit und da die Niedergelassenen ein komplett anderes Vergütungssystem haben als die Stationären, gibt es da tatsächlich große Verständigungsprobleme. Und das Spannende ist, bei den privaten Patienten, also die über die Gebührenordnung abgerechnet werden, gibt es diese Missverständnisse viel weniger bis gar nicht.
Das stimmt, ja. Also die ambulante Versorgung wird durch niedergelassene Ärztinnen und Ärzte wahrgenommen, die eine Zulassung durch die KV erhalten. Und nur wenn sie diese Zulassung haben, dann können sie auch ihre Leistungen mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen. Wobei sie das nicht direkt mit den gesetzlichen Krankenkassen abrechnen, sondern mit der Kassenärztlichen Vereinigung ihres Landes, der KV. Und die ambulante Vergütungsform ist der EBM, der einheitliche Bewertungsmaßstab im Kassenbereich und die GOE im Privatbereich.
Genau, und die Krankenhäuser haben da das Äquivalent, die haben die Diagnosis-Related Groups, DRGs genannt, mit denen sie über die gesetzlichen Kassen abrechnen und die GOE ebenfalls für die Privatpatienten. Und hier ist es eine Direktabrechnung mit den Krankenkassen, der durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen, den MDK, kontrolliert wird.
Genau, also jeder Krankheitsfall im Krankenhaus wird nach diesen Diagnosed-Related Groups eingeordnet. Das ist 2004 verpflichtend eingeführt worden, dieses System für die Abrechnung von Krankenhäusern. Dabei erfolgt die Einordnung eines Fallwertes anhand verschiedener Kriterien, also Haupt- und Nebendiagnosen, die Maßnahmen, die im Krankenhaus durchgeführt worden sind und einige andere patientenbezogene Faktoren. Das heißt, da sitzen in den Kliniken wirklich Fachkräfte, die eigentlich nur damit beschäftigt sind, so genau und präzise wie möglich Diagnosen ins System einzugeben, Maßnahmen ins System einzugeben. Und daran ermittelt bzw. errechnet sich dann eine Vergütung eines Falls, eines Fallwerts für ein Krankenhaus. Das war vor Einführung dieser DRGs ein tagesgleicher Pflegesatz, also ein Betrag pro Tag, weshalb die Höhe der Vergütung dann maßgeblich von der Verweildauer abhängig war.
Genau dieser Punkt ist übrigens lustigerweise, aber da kommen wir auch im nächsten Podcast nochmal drauf zu sprechen, eigentlich meine erste Erfahrung mit Gesundheitsreform gewesen. So direkt, die ich als Betroffener mitgemacht habe, jetzt nicht als Patient, sondern als Arzt, war das genau der erste Punkt. Und es war, finde ich, für mich auch ein Stück weit prägend, was von einem auf dem anderen Tag plötzlich ging beziehungsweise nicht mehr ging. Und nur durch die Bezahlung, durch die Art und Weise, wie das System vergütet wurde, hat das doch erheblichen Einfluss gehabt auf die Art und Weise, wie man Medizin gemacht hat.
Und was auch sehr faszinierend war, wie innerhalb von wenigen Monaten die Verweildauer der Patienten so rapide abgesunken ist. Also ich weiß, als ich in der Klinik damals begonnen habe, lag die, glaube ich, im Schnitt bei so 12 bis 14 Tagen. Und als ich 4 Jahre später die Klinik verlassen habe, waren es, glaube ich, 6 Tage.
Ja, es zeigt aber auch, welche große Verantwortung in den Vergütungsstrukturen liegt und auch in den Kontrollstrukturen, also die Regeln, wie die Vergütung der Krankenhäuser kontrolliert wird durch den MDK, sind ja auch nochmal ganz andere als bei uns niedergelassenen Ärzten durch die KV. Mhm. Und das sorgt dafür, dass Leistungen gesteuert werden. Das ist letztendlich das Instrument der Politik, wenn man bestimmte Leistungen stärker in den Fokus rücken will, dass man da einfach die Vergütung ändert. Und das muss man einfach sagen, hat in den letzten Jahren immer funktioniert. Ich hätte schon beinahe gesagt, gut funktioniert. Das ist natürlich nicht immer alles gut gewesen. Mhm. Und es zeigt eben, was für eine hohe Verantwortung eigentlich diese ganz banale Frage der ärztlichen Vergütung eben auch für das System hat.
Das stimmt, ja. Das wesentliche Problem oder ein wesentliches Problem der Kostensteigerung ist ja, dass die Kosten für die stationäre Versorgung in den letzten Jahren so rapid gestiegen sind, obwohl die Verweildauer der Patienten demgegenüber ja abgenommen hat. Dann gibt es noch Maßnahmen, muss man auch sagen, um ambulant und stationäre Versorgung zu vernetzen. Also auch da sind Reformen im Gange, diese Sektorenvernetzung durchzuführen. Es gibt das jetzt schon, dass zum Beispiel über integrierte Versorgungsmodelle die stationäre und die ambulante Versorgung miteinander vernetzt werden oder vernetzt werden sollen. Wenn jetzt zum Beispiel pauschalierte Vergütungen für bestimmte Patientengruppen beschlossen werden und da sektorenübergreifend mit Leistungserbringern Verträge geschlossen werden, auch MVZs sind teilweise schon Betriebe, die an der Schnittstelle von ambulanter und stationärer Versorgung von den Kliniken eingerichtet werden. Fällt dir noch was ein?
Nö, du hast eigentlich schon fast einen Übergang zum nächsten Podcast gemacht, wo wir uns ja genau mit dieser Frage der Sektorengrenzen, wie sie entstanden sind durch Gesundheitsreform und wie sie jetzt wieder aufgelöst würden durch neue Gesundheitsreformen, das werden wir dann im nächsten Podcast uns nochmal ganz genau angucken.
Ja, jetzt haben wir also darüber geredet, wer die Leistungen in diesem System erbringt und was die Sektoren sind. Das heißt, wir wissen jetzt, wie sich das System auch entwickelt hat, wie die Beiträge der Finanzierung zustande gekommen sind. Aber wer das Ganze regelt, wie und ob Leistungen erbracht wird, das müssen wir auch noch hier erwähnen. Das ist das sogenannte Selbstverwaltungsprinzip. Da weißt du doch bestimmt noch besser Bescheid, was das genau ist, das Prinzip der Selbstverwaltung.
Ja, super. Das ist ein Quell der berufspolitischen Freuden. Die gemeinsame Selbstverwaltung ist letztendlich relativ einfach erklärt. Die Politik gibt mit dem SGB V, also mit dem Sozialgesetzbuch 5, für den ambulanten oder für den ärztlichen Bereich die Rahmenvorgaben. Und diese Rahmenvorgaben müssen letztendlich mit detaillierten Regeln befüllt werden. Und da setzen sich die Krankenkassen und die Ärzte zusammen an einen Tisch und diskutieren die detaillierten Regeln, wie das genau funktioniert.
Genau, das heißt also, der Staat in dem Fall das Bundesgesundheitsministerium, erarbeitet Gesetze und Verwaltungsvorschriften, gibt quasi die gesetzlichen Rahmenbedingungen vor, aber die Träger des Gesundheitswesens organisieren sich selbst, um die Gesundheitsversorgung der Bevölkerung so in eigener Verantwortung zu gewährleisten.
Genau, und die Regeln sind relativ detailliert, die da rauskommen, muss man ganz ehrlich sagen. Also viele, also ich erlebe das immer, wenn ich junge Kollegen habe, die aus dem Krankenhaus kommen und die ich dann mal mit dem Richtlinien des GBAs konfrontiere, da sind die ganz überrascht, was dort alles im Detail geregelt ist.
Also die einzelnen Leistungserbringer organisieren sich in Verbänden sozusagen. Das ist im ambulanten Bereich ist es die Kassenärztliche Vereinigung oder die Kassenzahnärztliche Vereinigung bei den Zahnärzten. Die Krankenkassen sind organisiert im GKV-Spitzenverband. Die Krankenhäuser in der Deutschen Krankenhausgesellschaft, der DKG. Und diese Leistungserbringer wiederum organisieren sich in dem sogenannten gemeinsamen Bundesausschuss und regeln dort bzw. legen dort die Richtlinien fest. Also was der gemeinsame Bundesausschuss ist, das können wir uns jetzt auch nochmal anhören. Medizinische Leistungen müssen nach dem Wirtschaftlichkeitsgebot erbracht werden. Zur Bewertung, welche Leistungen wirtschaftlich sind und in den GKV-Erstattungskatalog aufgenommen werden, entscheidet der sogenannte gemeinsame Bundesausschuss. Der gemeinsame Bundesausschuss ist das oberste Beschlussgremium der gemeinsamen Selbstverwaltung. Er setzt sich zusammen aus Vertreterinnen und Vertretern der Ärzteschaft, also der KBV und der KZBV, der Deutschen Krankenhausgesellschaft, den Krankenkassen in Form des GKV-Spitzenverbandes sowie drei unparteiischen Mitgliedern, die die Interessen von Patientinnen und Patienten, von chronisch Kranken und von Menschen mit Behinderung vertreten. Im GBA wird beraten und entschieden, welche Leistungen von der GKV übernommen werden und erlässt hierzu Richtlinien, die für alle Versicherten, die gesetzlichen Krankenkassen und die an der Versorgung beteiligten Ärztinnen und Ärzte verbindlich sind. Diese Richtlinien enthalten beispielsweise, welche Medikamente von den Krankenkassen erstattet werden. Sie enthalten die Regeln der Arbeitsunfähigkeitsrichtlinien, welche Untersuchungs- und Behandlungsmethoden erstattet werden, die Regularien der Krankenhauseinweisung oder des Transportscheines, das Festlegen von Qualitätsstandards im Allgemeinen und vieles mehr.
Du hast ja gerade erst wirklich an der Oberfläche gekratzt, also Gesundheitsuntersuchung, die Regeln, wie Physiotherapie verordnet werden, Logopädie, die Krebsvorsorge, die Onkologie-Richtlinien. Also es sind so wahnsinnig viele Richtlinien da drin. Das ist ein dermaßen elementares Steuerungselement, dass ich immer wahnsinnig entsetzt bin, wenn ich mit Ärzten zu tun habe, die das eigentlich gar nicht richtig wahrnehmen, was das für eine zentrale Organisation ist, die ganz wesentlich die Regeln aufstellt, was von der gesetzlichen Kasse erstattet wird.
Genau, und wie wir also letztlich endlich arbeiten können oder nicht. Wir machen uns auch als Ärzte ja hier unter Umständen regressanfällig, wenn wir diese Richtlinien nicht so genau kennen oder jetzt nicht gemäß dieser Richtlinien jetzt auch ärztlich handeln. Das ist ja auch so ein Damoklesschwert, was immer über unserer ärztlichen Tätigkeit so ein bisschen hängt, dieses Damoklesschwert der Regresse. Und da lohnt es sich auf jeden Fall, mal auf der Webseite des gemeinsamen Bundesausschusses sich diese Richtlinien mal zu Gemüte zu führen.
Ja, in diesem Fall würde ich es vielleicht eher als die wirtschaftliche Verantwortung bezeichnen, die man hier übernimmt. Denn die Leistungen müssen eben eine gewisse Wirtschaftlichkeit haben, hast du ja auch beschrieben. Und diese Wirtschaftlichkeit, wird halt eben gewährt durch das Einhalten der Regeln. Also der Klassiker wäre zum Beispiel, dass bestimmte Medikamente erst mit bestimmten Indikationen oder mit bestimmten Erkrankungen erstattungsfähig sind. Und wenn diese Erkrankungen nicht vorliegen, dann ist das gleiche Medikament nicht erstattungsfähig. Oder das Prinzip ambulant vor stationär, dass halt eben eine Magenspiegelung, die auch gut stationär gehen würde, weil dort die Kosten viel höher sind, für uns eine Vorgabe gibt, die ambulant zu bringen und nicht stationär, auch wenn der Patient stationär einen schnelleren Termin bekommen würde.
Das heißt, jetzt haben wir auch noch das Prinzip der Selbstverwaltung hier erklärt, also wer die Leistungen erbringt. Und jetzt müssen wir mal konkret werden, wofür die Gelder im Prinzip ausgegeben werden. Also jetzt kommen wir mal auf die Leistungsausgaben zu sprechen.
Ja, die Leistungsausgaben sind ein purer Quell der Freude. 2021 haben wir insgesamt die Kleinigkeit von 465 Milliarden Euro ausgegeben. Also irre, irre viel. Und wir bekommen dafür erheblich wenig. Aber du hattest da es auch noch mal genauer aufgearbeitet.
Genau, wir können uns über die Leistungsausgaben auch noch mal ein paar Fakten anhören.
Die Ausgaben für Gesundheit in Deutschland betrugen im Jahr 2021 insgesamt 465 Milliarden Euro. Der Anteil der gesetzlichen Krankenversicherung an den Gesundheitsausgaben lag bei knapp 263 Milliarden Euro. Damit tragen die gesetzlichen Krankenversicherungen den Löwenanteil der Gesundheitsausgaben mit rund 55%. Hier ca. 12% der Ausgaben werden finanziert von den privaten Haushalten und der Pflegeversicherung. Hier ca. 8% der Gesundheitsausgaben werden von den öffentlichen Haushalten und den privaten Krankenversicherungen getragen. Der Rest von den Arbeitgebern, der gesetzlichen Unfallversicherung und der Rentenversicherung. Schauen wir uns die Ausgaben der gesetzlichen Krankenversicherungen nach Leistungsbereichen mal genauer an. Im Jahr 2021 beliefen sich die Leistungsausgaben auf rund 263 Milliarden Euro. Im Vergleich dazu, 10 Jahre davor, im Jahr 2011, waren es 168 Milliarden. Das ist also ein Anstieg um ca. 60%. Im selben Zeitraum stieg die Inflation nur um 27%. Den größten Anteil der Leistungsausgaben stellt der Krankenhaussektor dar. Insgesamt mussten die gesetzlichen Krankenversicherungen hierfür 86 Milliarden Euro aufbringen. Dies entspricht ungefähr einem Drittel aller Leistungsausgaben, rund 33%. Nahezu doppelt so viel wie die ambulante ärztliche Versorgung mit einem Volumen von 45 Milliarden Euro bzw. einem Anteil von 17% der Leistungsausgaben. Ähnlich groß ist der Ausgabensektor der Arzneimittel. Hierfür wurden 47 Milliarden Euro bereitgestellt. Das entspricht einem Anteil von rund 18%. Es folgen das Krankengeld, die zahnärztliche Behandlung, die Hilfsmittel und die Heilmittel mit je 3,5 bis 4,5% der Ausgabenanteile.
Das sind irre Kosten. Das sind ja weit über 1 Milliarde Euro jeden einzelnen Tag. Das muss man sich mal vorstellen, die da ausgegeben werden im Gesundheitssystem. Und ich habe mir das auch nochmal im Statistischen Bundesamt angeguckt. Also es ist, wenn wir jetzt die 263 Millionen nehmen, wann haben wir die Hälfte ausgegeben? Das wären 130 Millionen, da sind wir im Jahre 2000. Ja, also wir haben in den letzten 20 Jahren die Gesundheitsausgaben im GKV-System etwas mehr als verdoppelt.
Das ist schon irre, ne?
Ja, es zeigt aber auch die Probleme, vor denen wir stehen. Also Kosten hatten wir ja ganz am Anfang der genannt, dass die Kosten einfach eins der zentralen Probleme sind. Und das war schon immer problematisch. Und das fast wie täglich grüßt das Murmeltier, habe ich das Gefühl, seitdem ich mich mit Gesundheitspolitik beschäftige, mit Gesundheitssystem beschäftige, beruflich, hat man eigentlich jedes Jahr bekommt man gesagt, es ist zu teuer, es ist zu teuer, es muss reformiert werden, wir müssen neue Regeln einführen. Das ist ein Punkt, der sich eigentlich fast schon wie ein Mantra durchs Gesundheitssystem zieht.
Das heißt, diese steigenden Kosten, das ist das Problem aus der Vergangenheit, dann aktuell kommt dazu das Problem der fehlenden Fachkräfte und zukünftig noch der demografische Wandel, das ist ja so bisschen wie in Charles Dickens Weihnachtsgeschichte, ne? So der Geist der vergangenen, der gegenwärtigen und der zukünftigen Weihnachten. Ja,
dir ist schon aufgefallen, dass wir nicht Weihnachten haben, ansonsten ist das Beispiel echt schön.
Nein, das ist ja genau das Ding. Wir haben permanent steigende Kosten, das macht permanent Reformen erforderlich. Das System wird immer teurer, trotz aller Reformversuche und dann kommen eben noch diese Fachkräfteprobleme und der demografische Wandel noch on top und da ist das aktuelle System einfach wohl überfordert.
Ja, das Spannende ist, dass wir haben jetzt die Kosten als permanentes Problem angesprochen, auch ein wesentlicher Treiber für Gesundheitsreformen. Aber wenn man sich die Gesundheitsreform der Bundesrepublik seit 1945 anguckt, das machen wir in der nächsten Folge, stellt man tatsächlich fest, dass es sich dort schon auch Stoßrichtungen über mehrere Reformen hinweg identifizieren lassen. Und da will ich jetzt gar nicht so viel verraten, dass ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, um die Zielsetzung der aktuellen Gesundheitspolitik etwas besser einzusortieren.
Genau. Und damit können wir zum Schluss kommen von unserem ersten Teil unserer Miniserie. Wir sind eingegangen auf die Entwicklung unseres Gesundheitssystems und in der nächsten Folge widmen wir uns den Gesundheitsreformen der Bundesrepublik seit 1945. Das war das Arztgespräch mit Christian Köhler und Christian Sommerbrot. Und unser Thema war
eine Miniserie, die Zukunft des Gesundheitssystems. Teil 1, Entwicklung des Gesundheitssystems.
Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich, wenn ihr sie teilt, wenn ihr sie positiv bewertet oder ihr unseren Podcast abonniert.
Und hinterlasst gerne einen Kommentar auf unserer Webseite www.das-arztgespräch.de.
Dort findet ihr auch die Shownotes zur Folge inklusive der zugehörigen Informationen und Quellenangaben sowie natürlich alle anderen Folgen unseres Podcasts.
Schön, dass ihr uns zugehört habt. Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.